أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة البقرة 243-252. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت. Siehst du nicht jene, die um den Tod zu entfliehen, zu Tausenden aus ihren Wohnstätten hinauszogen? فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. Da sagte Allah zu ihnen, sterbt. Hierauf machte er sie wieder lebendig. إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ. Wahrlich, Allah ist voll Huld gegen die Menschen, aber die meisten Menschen sind nicht dankbar. أَلَمْ تَرَ. Hast du nicht gesehen oder siehst du nicht? Hier ist nicht die Sicht der Augen gemeint, denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam ist ja angesprochen. Hast du nicht gesehen? Und natürlich hat er nicht gesehen, denn dieses Ereignis, worüber gleich gesprochen wird, ist einige Zeit vor seiner Lebenszeit geschehen. Und hier ist dann also die Sicht des Herzens gemeint. Und diese Formulierung kommt einige Male im Koran, wenn ihr an Surah Alam Tara Kaifa Fa'ala Rabbuka bi Ashabil Fil, da sehen wir auch diese Formulierung. Und die wird im Arabischen also gebraucht, um genaues Nachdenken, Aufmerksamkeit schenken, etwas mit dem Herzen sehen, um daraus eine Lehre zu ziehen. Dafür wird das gebraucht. Und das Ereignis, das hier besprochen wird, ist, dass einige Menschen, wahum ulufun, sie waren zu Tausenden, aus ihren Häusern hinauszogen, ihre Häuser verließen. Warum? Hadar al-Maut, aus Vorsicht, aus Angst vor dem Tod, um sich vor dem Tod zu schützen. Als Hintergrund für diese Ayah wird berichtet, Ibn Abbas radiallahu anhu sagt, er kommentiert diese Ayah und sagt, dass das waren 4000 Leute, die der Seuche entkommen wollten, also die in ihren Häusern oder in ihrer Heimat war wohl die Seuche ausgebrochen, und sie wollten dieser Seuche oder Pest entfliehen und sie sagten, wir werden in ein Land gehen, das frei ist von Tod. Und als sie eine bestimmte Gegend erreichten, sagte Allah zu ihnen, sterbt, und sie starben alle. Dann kam einer der Propheten bei ihnen vorbei und bat Allah subhanahu wa ta'ala, sie wieder auferstehen zu lassen. Und Allah brachte sie zurück zum Leben. Also sagt Allah, أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَضَرَ الْمَوْتِ. Und andere, einige Gelehrte von den Salaf, die in Ibn Kathir zitiert werden, sagen, dass das einige Menschen aus Bani Israel waren. Also wer war jetzt genau diese Viertausende oder Tausende von Menschen? Das waren Menschen von Bani Israel. In Tafsir wird sogar eine Gegend genannt, ein bestimmtes Dorf, das Dawardan oder so ähnlich genannt wird. Wallahu alam, für uns ist nicht weiter maßgeblich, wer das jetzt genau gewesen sein mag. Es waren auf jeden Fall Leute, es waren sehr viele, Ulufen, Tausende. Sie entflohen aus ihren Häusern. Und warum? Aus Angst, aus Vorsicht vor dem Tod. Aus Angst vor dem Tod. Und obwohl sie also zu Tausenden waren, also ihre Anzahl war kein Problem, hatten sie trotzdem Angst. Und das ist natürlich eine Art von Schwäche. Und Allah subhanahu wa ta'ala zeigt uns mit dieser Geschichte, dass sie, obwohl sie ihrem Schicksal entfliehen wollten und sogar ihre Häuser dafür verließen, sie trotzdem ihrem Schicksal, nämlich dem Tod, nicht entfliehen konnten. Allah subhanahu wa ta'ala sprach zu ihnen, sterbt. Obwohl sie gar nicht mehr dort waren, wo der Tod ihnen ja gedroht hat, wo der Tod über ihren Köpfen quasi schon schwebte. Trotzdem ereilte sie das Schicksal, Allahs Befehl ereilte sie und sie starben. Und dann gab er ihnen wieder das Leben. Warum wird diese Geschichte erzählt? Wir erinnern uns, dass die Muslime ja auch Mekka verlassen hatten, unter anderem wegen den schlechten Umständen in Mekka, weil sie dort unfrei waren, weil sie dort den Islam nicht so ausleben konnten, wie sie gerne wollten, weil sie Verfolgung und Erniedrigung und Folter ertragen mussten. Und dann war die erste Zeit in Medina relativ friedlich, aber es dauerte nicht lang, bis dass die Feinde wieder an der Tür Medinas klopften. Und wir sehen dann Badr, Uhud und viele, viele andere Schlachten, die aufeinander folgten. Und da die Muslime noch nicht viele waren, wollten sie nicht zum Kampf gerufen werden. Oder sie mochten es nicht, zum Kampf gerufen zu werden. Ihr erinnert euch an die Ayah, dass das Kämpfen ist euch vorgeschrieben, wa huwa kurhun lakum, und es ist euch verhasst. Also es ist euch natürlich in der Natur des Menschen, dass Schmerz und Tod ihm nicht gerade angenehm ist. Und mit dieser Geschichte wird also gesagt, dass denkt nicht, dass ihr dem Kampf oder der Gefahr des Todes durch Fliehen oder Flucht entgehen könnt. Wenn etwas für euch geschrieben ist, dann wird es so oder so euch treffen. Und das ist eine große Lehre, die wir aus dieser Geschichte ziehen können, dass, wenn die Flucht nichts nützt, warum soll man dann überhaupt fliehen? Warum soll man sich dieser Aufgabe oder Gefahr dann nicht, wenn sie unvermeidlich ist, stellen und sie auf beste Art und Weise erledigen? Wahrlich, Allah ist voller Gunst, voller Huld gegenüber den Menschen, aber die meisten Menschen sind nicht dankbar. Sie danken nicht. Und diese Gunst von Allah ist unter anderem die Beweise von Allah. Er hat all diesen Menschen, die dort gestorben sind, diese Tausende von Menschen, wieder Leben gegeben. Das werden wir inshallah im Koran auch noch lesen, wie der Prophet Dua machte und Allah subhanahu wa ta'ala die Knochen von diesen Menschen wieder zusammenfügte. Und genauso wird es dann auch am Tag der Auferstehung sein. Allah subhanahu wa ta'ala wird jedem, selbst jemand, der schon zu Staub, seit Jahrtausenden schon zu Staub zerfallen ist, wird Allah subhanahu wa ta'ala mit seiner Allmacht wieder das Leben schenken. Und das ist die Fadl von Allah, diese Beweise, diese Zeichen von Allah, die er den Menschen schenkt. Und auch, wir erinnern uns, wenn wir sagen, dass diese Tausende von Menschen, die ihre Häuser verließen, laut Tafsir Menschen aus Bani Israel waren, dann erinnern wir uns daran, dass Bani Israel ja von Allah ein auserwähltes Volk war. Inni faddaltukum ala al-alamin, wahrlich, ich habe euch vor allen Welten bevorzugt. Nämlich, wir hatten ja gesagt, durch das Kommen vieler Propheten in Bani Israel, durch das Kommen von Büchern in Bani Israel, durch diese bestimmte Stellung, die sie bei Allah hatten, damit sie andere Menschen zum Islam, zu Tawhid einladen würden. Aber sie waren für diese Auszeichnung von Allah, die meisten von ihnen, nicht dankbar und erfüllten ihre Pflicht nicht so, wie Allah es von ihnen verlangte. Und auch diese Dankbarlosigkeit, also diese Fehlen von Dankbarkeit, bei den meisten von Menschen, das ist ja eine Aussage von Allah, die relativ allgemein ist, وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ, aber die meisten der Menschen, sie sind nicht dankbar, لَا يَشْكُرُونَ, sie danken nicht. Wir hatten bei der Bedeutung von dem Wort Shukr, hatten wir mal gesagt, dass eine der ursprünglichen Bedeutungen von Shakara ist, dass wenn man einem Vieh, Kuh oder einem Vieh halt, wenig Futter gibt, und dieses Vieh, also zum Beispiel die Kuh, trotzdem viel Milch gibt. Also auch mit wenig, trotzdem viel zurückgibt. Das ist eine ursprüngliche Bedeutung von Shakara. Wenn wir uns daran erinnern, und dann, wenn wir dann hier lesen, dass Allah subhanahu wa ta'ala die meisten Menschen beschreibt, als dass sie nicht dankbar sind, dann können wir auch wirklich allgemein in jedem von uns, allgemeinen Alltag oder im Leben von unser aller, beobachten, dass das ein großes Problem ist. Nicht nur in unserer Beziehung mit Allah, dass der Dank fehlt und dass das auch eine der größten Ursachen für Kufr überhaupt ist, die fehlende Dankbarkeit. Denn wenn du Allah subhanahu wa ta'ala nichts zu danken hast, dann ist der nächste Schritt, ihn zu verleugnen, auch nicht mehr weit. Und wir erinnern uns, das erste Wort im Koran, das erste, was uns gelehrt wird, ist Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Und im Koran steht auch, dass Akhiru da'wahum, das letzte, einer der letzten Aussagen der Paradiesbewohner wird sein, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Das alles Lob und jeder Dank gebührt Allah, dem Herrn der Welten. Also das ist eine Grundwahrheit, eine Grundbasis, die jeder Mu'min erkennen muss, die durchgehend in seinem Leben, in seinen Taten, in seinen Worten erwiesen sein muss, dass er jemandem gegenüber, nämlich Allah subhanahu wa ta'ala, große Dankbarkeit hegt. Er weiß genau, dass all das, was er hat, von Allah kommt und deswegen arbeitet er, praktiziert er auch das, was Allah zufrieden macht. Und wir sind eher so, wenn wir die meisten Menschen beobachten, dass wenn wir 10 Dinge haben von Allah und eine Sache nicht, dass wir nur diese eine Sache sehen, die wir nicht von Allah bekommen haben. Und das führt dann natürlich zur Undankbarkeit. Das führt auch nicht nur zur Undankbarkeit, sondern auch dazu, dass wir die 10 Dinge, die wir bekommen haben, nicht auf gute Art und Weise nutzen können. Weil die sind ganz klein in unseren Augen. Die sind ja gar nichts in unseren Augen. Ja, was kann ich mit den Sachen schon anfangen? Und das meine ich jetzt nicht nur auf materielle Dinge bezogen, sondern auch auf Talente, die wir vielleicht haben oder Möglichkeiten, die wir haben. Ja, wir gucken immer nur darauf, was uns nicht gegeben wurde. Ach, das würde ich auch gerne machen oder das würde ich auch gerne haben. Und die hat das ja auch und der kann das ja auch machen. Warum kann ich das nicht tun? Und wir sehen also nur das, was uns nicht gegeben wurde und das ist eine große List von Shaitan, denn somit lenkt er unsere Blicke und unsere Dankbarkeit von all dem ab, was wir nämlich haben. Und das führt auch oft dazu, dass die Beziehungen innerhalb der Menschen leiden, Da tut jemand 10 Jahre, 15 Jahre für dich Gutes und dann macht er nach 15 Jahren vielleicht einen Fehler und du sagst, guck, du hast mir nie etwas Gutes gegeben. Ja, und wie kann so eine Beziehung gut sein, friedlich weiter verlaufen, wenn so eine Einstellung da ist, dass man all das Gute, was jemand für einen getan hat, in einer Minute vergisst und nur das eine Schlechte oder die zwei, drei, vier schlechten Sachen in Großformat vor seinen Augen hält. Wir halten also nochmal fest aus dieser Geschichte eine große Lehre, dass nein, habt nicht Angst vor dem Tod, das Fliehen vor dem Tod nützt sowieso nichts. Wenn Allah für euch den Tod oder auch Schmerz oder Verlust für euch geschrieben hat, dann wird er so oder so kommen. Die Flucht davor ist absolut unnötig, unnützig und anhand der Geschichte können wir auch verstehen, dass wenn Allah SWT etwas für uns will, dass dann auch nichts dagegen nützen kann. Dazu gibt es auch eine Geschichte, ist kein Hadith, also ist nur eine Geschichte. Ein Mann war auf einem Schiff unterwegs und er fragte den Kapitän, unterhielt sich mit dem Kapitän und fragte, wo starb dein Vater? Und er sagte, auf dem Schiff. Und dein Großvater? Auch auf dem Schiff. Und dieser Mann fragte, hast du keine Angst, dass du auch hier stirbst? Also warum bist du auch Kapitän geworden? Hast du nicht Angst, dass du auch auf dem Schiff stirbst? Und der Kapitän fragte dann diesen Mann, wo ist dein Vater gestorben? Sagt er, auf dem Bett. Und dein Großvater? Sagt er, auch auf dem Bett. Und der Kapitän sagte dann, hast du keine Angst, schlafen zu gehen? Und subhanallah, diese Geschichte zeigt uns also, dass wir sollen nicht bestimmte Situationen fürchten, wenn sie natürlich unvermeidlich sind, sondern was wir viel eher fürchten sollen, den Ungehorsam gegenüber Allah. Denn wenn wir im Zustand des Ungehorsams sterben, dann ist das wirklich eine große, große Verlust, den wir selber angerichtet haben. In einem Sahih-Hadith bei Ahmed wird das aufgeführt, sagt Abdullah bin Abbas, dass Omar bin al-Khattab radiallahu an einmal nach Scham ging, also nach heutige Syrien die Gegend, und als er ein bestimmtes Gebiet erreichte in der Nähe, traf er einige Führer seiner Armee, Abu Ubaida bin al-Jarrah und seine Gefährten. Und sie erzählten ihm, dass dort, also in Scham, die Pest oder Seuche ausgebrochen sei. Und dann erzählt das Hadith weiter, dass dann Abdurrahman bin Auf hinzukam und sagte, ich weiß über diese Angelegenheit Bescheid. Ich hörte den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam sagen, wenn ihr in einem Gebiet seid, also in einem Gebiet seid, wo die Pest ausbricht, dann flieht nicht von dort. Und wenn ihr von einem Gebiet hört, wo sie ausgebrochen ist, dann geht nicht dorthin. Omar bedankte sich bei Allah subhanahu wa ta'ala und ging dann zurück. Also er ging dann nicht weiter bis nach Asham, weil laut Hadith, wenn man von so einem Gebiet hört, soll man dort nicht hingehen. Und dies Hadith auch in den Bukhari und Muslim zu finden. Und das zeigt uns also alles in allem, auch anhand dieses Beispiels von Seuche, oder auch, dass wenn man in einem Gebiet ist, wo die Seuche ausgebrochen ist, soll man nicht von dort fliehen. Denn wenn der Tod für dich geschrieben ist, dann wird er sowieso kommen, auch wenn du von dort fliehst. Und wenn nicht, dann wirst du auch dort überleben. Aber du sollst dann nicht diese ansteckende Krankheit mit dir rumtragen und somit das Ansteckungsgefahrgebiet noch weiter ausweiten. Und wenn wir das nochmal auf Dschihad auch nochmal anwenden, wie Allah SWT auch im Koran sagt, Surah 3, Vers 168, الَّذِينَ قَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوا لَوْ أَطَاعُونَ مَا قُتِلُوا. Diejenigen, die zu ihren Brüdern sprachen, während sie selber zu Hause saßen, hätten sie doch auf uns gehört, sie wären nicht gestorben. Also wir haben ihnen ja gesagt, die sollen nicht in den Kampf ausziehen. Hätten die auf uns gehört, dann wären sie jetzt nicht getötet worden. قُلْ فَدْرَأُوا عَنْ أَنْفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Sprich, wie soll man auf so etwas reagieren? Sprich, so wehrt doch von euch selbst den Tod ab, wenn ihr Wahrhaftige seid. Und das ist wirklich eine große Wahrheit. Jemand, der so spricht, dass, hätte der das und das nicht gemacht, dann wäre er nicht gestorben. Oder hätte er sich nicht dort und dort geopfert oder wie auch immer, dann wäre er nicht gestorben. Der soll doch dann von sich selber den Tod abwehren, wenn es soweit ist, wenn er wahrhaftig ist. Mit anderen Worten, diese Dinge liegen nicht in unserer Hand. Diese Dinge liegen nicht in unserer Hand, sondern Allah SWT schreibt diese Dinge vor, wie Khalid ibn al-Walid sagte, radiallahu an, der ja auch ein großer Kommandant oder Führer von der muslimischen Armee war, jahrelang, ein Veteran, kann man sagen, unter den islamischen Soldaten. Er sagte, während er im Sterben lag, dass ich habe an so und so vielen Schlachten teilgenommen. Und das war bestimmt eine Riesenzahl. Hier steht nur so und so viele Anzahl. Und es ist kein Teil an, oder kein Körperteil an meines Körpers, der nicht einen Schuss, also von einem Pfeil oder ein Stoß oder einen Schlag von einem Schwert ertragen hätte oder wo man nicht Zeichen davon sehen konnte. Trotzdem, hier bin ich und ich sterbe auf meinem Bett, so wie ein Kamel stirbt. Und damit wollte er sagen, dass in einer anderen Überlieferung auch eine ähnliche Aussage von Khalid ibn al-Walid, das sagt den Ängstlichen meine Botschaft, dass der Tod kommt nicht auf dem Schlachtfeld. Ich habe teilgenommen an so und so vielen Schlachten und kein Teil meines Körpers ist ohne Spuren des Kampfes und hier sterbe ich auf meinem Bett. Also so ungefähr sagte er, was uns auch nochmal zeigt, dass manchmal die Umstände nicht unbedingt zu etwas Bestimmten führen müssen, wenn Allah es nicht für dich geschrieben hat. Und deswegen heißt es jetzt auch in der nächsten Aya, وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Und kämpft auf dem Wege Allahs und wisst, Allah ist allhörend und allwissend. Also erst kam die Motivation, erst wurde die Angst genommen, die sind auch aus ihren Häusern raus und das waren Tausende und trotzdem sind sie gestorben. Und das ist eine Art von, habt keine Angst, nicht, das heißt nicht, dass ihr, wenn ihr euch einer Gefahr stellt, dass ihr auf jeden Fall sterben müsst. Und jetzt wird motiviert, habt keine Angst vor dem Verlust, kämpft auf dem Wege Allahs und wisst, Allah ist allhörend und allwissend. Der Weg Allahs ist der Weg, der zur Zufriedenheit Allahs führt. Mit anderen Worten, der Gehorsam Allahs. Und in diesem Fall, Allah zu gehorchen und auf seinem Weg zu kämpfen, dafür zu kämpfen, dafür zu streben, Allahs Wort als Höchstes gelten zu lassen. In einem Hadith heißt es, dass wer als Mu'min nicht den Dschihad wünscht, also macht oder auch wünscht, es zu machen, der stirbt den Tod eines Munafiq. So ungefähr. Wallahu a'lam. Und um Dschihad zu machen, und besonders Qital, sind natürlich auch finanzielle Mittel notwendig. Wie zum Beispiel, um Waffen zu kaufen oder die Soldaten auszustatten. Wenn ihr jetzt euch auch von all den großen Nationen, die was zu sagen haben in der Welt, wenn ihr euch anschaut, wie viel die für ihre Waffenherstellung oder um Waffen einzukaufen oder Versorgung ihrer Soldaten ausgeben, das sind alles keine kleinen Summen. Das muss natürlich auch irgendwo herkommen. Und deswegen wird jetzt in der nächsten Aya auch diese Hinsicht nochmal angespornt. مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا. Wer ist es, der Allah ein Darlehen gibt, ein schönes Darlehen? Und Allah vermehrt es dann für ihn ein vielfaches Vermehren. Also wer gibt Allah, leiht ein wenig Besitz von ihm? Und Allah benutzt hier dieses, also auf so eine schöne Art und Weise, wer gibt Allah ein Darlehen, wer gibt Allah einen Kredit, einen schönen Kredit, so dass Allah ihn für ihn dann auf ein Vielfaches vermehren kann. Und wir sehen also, dass Dschihad und Mal, das Geben von Besitz, eng verbunden sind. Das eine ist ohne das andere nicht möglich und man soll sich also auf beiden Gebieten so viel einsetzen, wie man kann. Wie ist denn ein schönes Kredit oder ein schöner Kredit oder ein schönes Darlehen? Wie kann man das geben? Wie geben wir zum Beispiel jemanden etwas, den wir sehr respektieren oder lieben? Zum Beispiel unseren Vater oder Großvater oder einer Person, von der wir viel gelehrt haben. Wie geben wir dieser Person etwas? Werfen wir es vor seine Nase, das hier, nimm, bitteschön, so? Nein, wir geben es auf eine schöne, gute Art und Weise. Wir geben ihm das Gefühl, dass er uns einen Gefallen tut, indem er dieses Geschenk annimmt. Genauso sollen wir auch von unserem Besitz geben, auf Allahs Weg. Wir sollen damit keine persönlichen Interessen verfolgen, nicht unsere eigene Person in den Vordergrund stellen, dass guck mal, ich gebe hier was und guck mal, wie ich mich opfere und ich habe jetzt wieder so viel gegeben. Nein, sondern wir sollen Allah subhanahu wa ta'ala einen Darlehen geben, auf schöne Art und Weise, Darlehen, auf das er uns dann auf ein Vielfaches das mehrt. Wie in einem Hadith es gesagt wird, dass ein Bissen, den man auf dem Wege Allahs gibt, oder den man als Sadaqa gibt, Allah vermehrt ihn so ungefähr, bis dass er so groß ist wie der Berg von Uhud. Und im Koran werden wir noch lesen, dass etwas, was du auf dem Wege Allahs ausgibst, wird um ein 700-faches vermehrt und Allah kann noch mehr mehren, für wen er will. 700-fach. Jetzt überleg mal, jeder Euro oder jeder Cent, den ihr für Allahs Weg ausgibt, und das kann in vielen, Allahs Wege sind nicht begrenzt, sondern alles, was dazu führt, dass der Islam etabliert wird oder verteidigt wird, ist dann auf dem Wege Allahs. Also auch wenn ihr einer Schwester einen Stift kauft, mit dem sie dann den Unterricht, den sie irgendwo lernt über Koran oder Sunna, aufschreiben kann, ist das auch auf dem Wege Allahs. Oder wenn ihr dafür sorgt, dass eine Moschee ja, instand gehalten werden kann oder weiter gekauft werden kann oder gebaut werden kann mit eurem Geld, ist das auch Fisabilillah. Also man soll, diese Wege sind nicht begrenzt, das werden wir noch inshallah in Surat al-Baqarah genau besprechen, wo man alles also geben kann, was alles Fisabilillah ist und wie sich das dann um ein Vielfaches vermehrt. Allah subhanahu wa ta'ala ist so anerkennend unserer Taten. Er sagt nicht, okay, du hast eine Sache gegeben, das bleibt jetzt auch einfach belohnt, sondern bis zu 700-fach und noch mehr, für wen Allah subhanahu wa ta'ala will. Und Allah hält zurück und gewährt, und zu ihm werdet ihr zurückgebracht. Wallahu yaqbidu. Yaqbidu kommt von Qabada. Qabada heißt eigentlich, oder Qabd heißt eigentlich Faust. Also zurückhalten, etwas nicht geben. Allah hält zurück und Allah gibt auch. Also das liegt auch, genau wie das Leben geben oder nehmen oder Tod kommen oder nicht kommen, in Allahs Hand alleine liegt. Genauso sind auch das Kommen und Gehen von Besitz und Reichtum allein in der Hand von Allah. Und man soll nicht denken, oh Gott, wenn ich jetzt gebe für Allah subhanahu wa ta'ala, dann werde ich ja arm. Oder dann habe ich nichts mehr. Oder dann habe ich weniger. Nein, dieses Geld war dann sowieso nicht für dich geschrieben, und wenn es für dich geschrieben ist, dann wird es schon zu dir zurückkommen. Über diese Dinge sollen wir uns nicht Sorgen machen, denn die Sorge über diese Dinge führt dazu, dass wir nicht mehr bereit sind, diese bereitwillig für Allah einzusetzen. Und das ist dann ein großer Verlust, zu dem wir uns selber bringen, dass wir nicht mehr bereit sind, für Allah etwas zu tun. In einem Sahih-Hadith heißt es, dass jeden Morgen kommen zwei oder steigen zwei Engel vom Himmel herab, und der eine macht Dua: O Allah, mehre dem Gebenden, also gib dem Gebenden mehr, derjenige, der ausgibt, gib ihm mehr. Und der andere macht Dua: O Allah, verschwende den Besitz des Zurückhaltenden. Jeden Tag kommen diese zwei Engel und machen Dua, und wir sind sehr unbewusst, was diese Sache angeht. Und Rasulullah schwor in einem Hadith, hat geschworen, dass bei Allah Sadaqa mindert den Besitz nicht. Also wenn jemand Sadaqa gibt, obwohl es äußerlich ja, ich habe 100 Euro, wenn ich 30 Euro Sadaqa gebe, dann habe ich natürlich nur noch 70 Euro, rein äußerlich. Aber Rasulullah schwört, nein, es mindert deinen Besitz nicht. Entweder es kommt zu dir zurück, oder es war sowieso nicht für dich geschrieben, es wäre auch woanders verschwunden in einen Strafzettel oder in sonst was, wo du das Geld auf einmal losgeworden wärst. Oder spätestens in Akhira wird es dir auf ein Mehrfaches zurückerstatten. Und zu ihm werdet ihr zurückgebracht. Und dort werden wir dann sehen, wer wie viel gegeben hat. Und dort wird jeder im Vollen und sogar mehrfach noch zurückerstattet, wenn er es dann wirklich für Allah subhanahu wa ta'ala allein gegeben hat. Als diese Aya offenbart wurde, kam ein Gefährte des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, Abu Dahdah, zu Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam, und er sagte: Mögen meine Eltern für dich geopfert sein. Allah subhanahu wa ta'ala fragt nach einem Kredit. Also er verstand nicht, dass Allah will ein Darlehen. Und Rasulullah s.a.w. sagte: Ja, Allah fragt nach einem Kredit, um dich in Jannah dadurch einzuführen. Also Allah subhanahu wa ta'ala braucht das nicht für sich selber. Allah ist erhaben über diese Dinge. Aber dadurch will er dich in Jannah einführen, in das Paradies einführen. Abu Dahdah sagte dann: Ja, Rasulullah, gib mir deine Hand. Und er gab sie ihm. Er nahm die Hand des Propheten sallallahu alaihi wasallam und sagte: Ich besitze zwei Dattelgärten, also Gärten mit Dattelpalmen, und außer diesen habe ich nichts. Und ich gebe sie als Qard, als Darlehen für Allah. Also direkt reagierte er, er dachte nicht lange nach und gab all das, was er hatte, für Allah subhanahu wa ta'ala als Darlehen. Und Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagte dann: gib eins für Allah und behalte eins für deine Familie. Subhanallah, was für ein guter Ratgeber auch, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam. Unser einer würde sagen: Ja, super, das ist genau die Frömmigkeit, die wir sehen wollen, gib alles und mach dir keine Sorgen. Aber Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gab ihm einen sehr praktikablen, sehr wohlwollenden Ratschlag sagte, behalte eins für dich und gib eins für Allah subhanahu wa ta'ala. Und Abu Dahda gab den besseren der beiden Gärten. Dann ging er zurück zum Garten, wo auch seine Familie wohnte, also in diesem Garten wohnte auch seine Familie, und er ging nicht mal in den Garten rein, sondern von außen rief er das O Mutter von Dahda, und sie antwortete ja, und er sagte, er berichtete ihr, dass er diesen Garten fi sabilillah, Allah als Darlehen, also für Allah, weggegeben hatte. Und sie auch sehr motiviert, um Gutes zu tun, also er hatte eine Ehefrau auch, die voll von Frömmigkeit war, sie sagte, du machtest einen profitablen Handel. Also du hast das gut gemacht, das wird uns Nutzen bringen. Und sie meinte damit nicht Nutzen in dieser Welt, sondern Nutzen in der nächsten Welt. والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. Wieder diese Formulierung, ألم تر, hast du nicht gesehen? Mit anderen Worten, schenke deine Aufmerksamkeit dieser Geschichte, diesem Ereignis und zieh eine Lehre daraus. Siehst du nicht die führende Schar vor den Kindern Israels nach Musa? Als sie zu einem ihrer Propheten sagten, setze einen König für uns ein, damit wir auf Allahs Weg kämpfen. Er, der Prophet, sagte, werdet ihr vielleicht, wenn euch zu kämpfen vorgeschrieben ist, doch nicht kämpfen? Sie sagten, warum sollten wir nicht auf Allahs Weg kämpfen, wo wir doch aus unseren Wohnstätten und von unseren Söhnen vertrieben worden sind? Doch als ihnen vorgeschrieben wurde, zu kämpfen, kehrten sie sich bis auf wenige von ihnen ab. Und Allah weiß über die Ungerechten Bescheid. Alam tara ila al-mala'i. Das Wort mala'i wird hier als führende Schar. Wir würden vielleicht eher das Wort Elite gebrauchen. Das kommt von dem Wort mala'a. Mala'a heißt wörtlich füllen. Und diese führende Schar oder diese Elite, diese hohen Leute eines Volkes werden mala'a genannt, weil sie diejenigen, die sie anschauen, die Augen derjenigen, die sie also die Augen, die diese Mala anschauen, füllen sich mit Bewunderung und die Herzen füllen sich mit Ehrfurcht. Ja, wenn wir auch so die hohen Leute unseres Volkes, heute sind das leider ja Prominente meistens, also nicht unbedingt Helden der Gesellschaft, sondern meistens Schauspieler oder Musiker, oder wir können auch sagen, vielleicht Politiker, hohe Tiere, die das Sagen im Volk haben, die Elite halt, jedes Volk hat eine Elite. Und die man halt, wenn man sie anschaut, man mit Bewunderung und mit Ehrfurcht betrachtet. Deswegen werden die Mala genannt. Und es gab halt gewisse Mala, also gewisse Elite, auch in Bani Israel, über die es hier geht. Hast du nicht zu den Würdenträgern, zu den hohen Menschen, zu den ehrbaren Menschen von Bani Israel geschaut? Also über die geht es. Schenke deine Aufmerksamkeit diesem Ereignis, wo es um diese Menschen geht. Min ba'di Musa, und das war nach der Zeit von Musa a.s. Also es war nicht mehr zur Zeit von Musa, sondern einige Zeit nach dem Prophetentum von Musa a.s. Als nämlich ihr neuer Prophet, den sie zu dieser Zeit hatten, إِذْ قَالُوا لِنَبِيِّنْ لَهُمْ, als sie, diese Elite, zu ihrem Propheten sagten. Und im Tafsir heißt es, dass dieser Prophet Samuel war. Samuel oder auch Samuel vielleicht ist uns bekannter. Heißt es in Tafsir, sie sagten also zu ihrem Propheten Samuel oder Samuel, schicke für uns oder ernenne für uns einen König. Warum wollten sie einen König? Nuqatil fi sabilillah, damit wir auf Allahs Weg kämpfen. Sie wollten einen König, einen Führer, unter deren Führung, unter deren Anleitung sie dann für Allah kämpfen würden. In Ibn Kathir heißt es, dass Bani Israel war eine Zeit lang nach Musa oder während Musa auf dem geraden Weg und dann schlich sich mit der Zeit große Sünden ein, unter anderem Götzendienst etc. Jazairi sagt auch, sie waren dann Schritt für Schritt bekamen sie einen schlechten Zustand, ihre Frauen verließen den Anstand und zeigten sich öffentlich, also verließen das Verschleiern oder das anständige Anziehen, sie machten Zina erlaubt, sie machten Zinsen erlaubt, also Bani Israel machte Zina und Zinsen erlaubt, oder es wurde normal in ihren Völkern, und sie wandten sich von der Rechtleitung von Allah ab. Und was machte Allah dann? Allah machte den Feind von ihnen über sie der sie dann tyrannisierte. Also Allah ließ es zu, dass dann die Feinde von Bani Israel über sie die Herrschaft erlangten. Das uns natürlich sehr an den Zustand der Umma heute erinnert. Und genauso ähnlich heißt es auch in Bani Israel. Also sie waren eine Zeit lang auf dem geraden Weg, dann schließt sich mit der Zeit Götzendienst etc. ein. Aber Allah subhanahu wa ta'ala schickte ihnen immer wieder Gesandte, die ihnen das Gute geboten und das Schlechte verboten. Und dann, als sie halt die Rechtleitung verließen und nicht auf die Warnungen der Gesandten hörten, wir haben ja auch schon gelernt, dass sie sogar so weit gingen, einige Gesandten zu töten oder versuchten sie zu töten, siehe Beispiel Isa a.s., dann erlaubte Allah subhanahu wa ta'ala ihren Feinden über sie zu herrschen. Babylonier, Assyrier, die Römer, alle kamen nacheinander und zerstörten ihre Herrschaft, vertrieben sie aus ihrer Heimat, verbrannten die Tora, töteten ihre Ulama. Das haben wir alles schon in der Geschichte gelesen. Und es wurde so schlimm, weiter heißt in Ibn Kathir, dass sogar die Tora vernichtet wurde, außer ein kleiner Teil. Und überleg mal ein Volk, in dem das Buch gar nicht mehr da ist oder nur noch sehr wenig vorhanden ist, nur noch sehr wenig Leute das Buch kennen, das ihrer Rechtleitung dient, dann wie soll dieses Volk zur Rechtleitung finden? Und aber so weit kam es, weil sie der Rechtleitung vorher nicht gewertschätzt hatten, wie sie geschätzt werden soll. Und so war also ihr Zustand und Allah sandte dann den Propheten Samuel zu ihnen und er lud Bani Israel zu Allah ein und sie sagten, wir wollen einen König haben, um zu kämpfen. Also sie waren ja umringt von Feinden, sie sahen schon Erniedrigung, sie wurden aus ihren Häusern und von ihren Söhnen vertrieben. Und sie sagten, wir wollen einen König haben, unter dem wir dann kämpfen können. Und als es dann Pflicht wurde, hielten sie ihr Versprechen nicht, worauf wir gleich nochmal kommen. Und wenn wir nochmal den Kontext sehen, wann das offenbart wurde, in der ersten Zeit von Medina, wo ja auch die Gefährten des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, um die Erlaubnis baten, zu kämpfen. Sie sagten, ja, Rasulullah, wir wollen uns wehren, wir wollen jetzt mal antworten auf die Erniedrigungen und Verfolgungen der Feinde Allahs. Und ihnen wird hier auch gesagt, dass nicht das so ist, dass ihr jetzt noch darum bittet und wenn es euch dann zur Pflicht gemacht wird, dass ihr euch dann abwendet, wie diese Menschen es zu jener Zeit taten. Und genauso fragt auch der Prophet Samuel dann diese Menschen aus Bani Israel, dass Hel Aseitum, könnte es sein, also ist vielleicht so, dass in Kutiba alaikum al-Qitalu, dass wenn euch das Kämpfen, der Kampf vorgeschrieben wird, dass ihr dann nicht kämpft. Also, warum fragt er das? Entweder er will, dass sie sich das genau überlegen, weil das eine große Sache ist, man soll nicht etwas erbeten, was man dann nicht durchhalten kann. Oder wegen seiner Erfahrung mit ihnen weiß er, dass sie ihr Wort nicht halten werden. Jaza'idi sagt, da er sah, dass sie seelisch, körperlich und finanziell schwach waren, fürchtete er um ihre Wahrhaftigkeit in ihrem Verlangen. Also er fragte sich oder er fürchtete, dass sie das jetzt nur so sagten, aber da sie ja in jeder Hinsicht schwach waren, besonders was ihre Religion anging, was ihre Iman anging, würden sie dann, wenn es soweit wäre, nicht wahrhaftig ihre Bitte durchhalten. Und das ist durchgehend in der ganzen Geschichte, können wir beobachten, wenn ein Volk im Untergang ist, und Untergang meine ich jetzt nicht nur dem Tod entgegengehend oder der Vertreibung entgegengehend, sondern Untergang auch im religiösen Sinne. Also dabei ist die Religion nicht besser zu praktizieren, sondern schlechter und schlechter zu praktizieren, die Rechtleitung immer mehr zu vernachlässigen. Wenn das so ist, dann sieht man in so einem Volk immer einen großen Unterschied zwischen Wort und Tat. In einem Volk, das nahe der Rechtleitung ist, ist gar kein oder sehr wenig Unterschied zwischen Wort und Tat. Wenn wir an die Sahaba des Propheten sallallahu alaihi wasallam denken, dann was sie sagten, taten sie auch. Was sie glaubten, setzen sie auch um. Und dann sehen wir heute, es gibt schon, sogar schon mittlerweile Sprichwörter, dass wenn du auf einen Markt in der islamischen Welt gehst, dann halte deine Taschen fest. Ja, warum? Weil jeder darauf aus ist, dir dein Geld abzuknöpfen. Und er wird dafür lügen und betrügen, es wird für ihn kein Problem sein. Und das ist nicht ein Einzelfall, der mal vorkommt, sondern das ist eine allgemein verbreitete Kultur, die wir mittlerweile in leider der islamischen Welt antreffen können. Also ein großer Unterschied zwischen Wort und Tat. Und das befürchtete Samuel auch bei diesen Menschen aus Bani Israel, aufgrund ihres schlechten Zustands in jeder Hinsicht und besonders in der Hinsicht ihrer Religion. Sie sagten aber, قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. Warum sollten wir nicht auf Allahs Weg kämpfen, wo wir doch aus unseren Häusern und unseren Söhnen vertrieben wurden? Also wir haben schon so viel Schlimmes erlebt, uns wurde schon so viel angetan, warum sollten wir jetzt uns nicht wehren oder warum sollten wir nicht kämpfen? Und wenn ihr euch jetzt diese Prüfung erstmal anschaut, das sind also Muslime hier, das ist ja vor der Zeit von Isa a.s., also nach Musa a.s. und bevor Isa zu ihnen gesandt wurde, ihr Prophet ist ja hier Samuel. Und das waren also die Muslime zu dieser Zeit. Das waren damals die damaligen Muslime. Also Muhammad s.a.w. war ja noch gar nicht gekommen. Und diesen Muslimen hatte Allah also diese Prüfung gegeben, aufgrund ihres Verhaltens, wie wir gerade gelesen haben, in Ibn Kathir und Jaza'idi sagt das auch, aufgrund ihres Verhaltens wurden sie also aus ihren Häusern vertrieben und ihre Kinder wurden versklavt. Ihre Kinder wurden ihnen weggenommen oder sogar getötet. Das heißt also, der Name Islam alleine kann uns nicht davor schützen, so einer Prüfung zu begegnen. Sondern was uns schützen kann, ist die wahre Umsetzung der Verantwortung, die Allah uns gegeben hat, als Vertreter der Botschaft von Allah, wie wir ja schon einmal gesagt haben. Und aus den Häusern zu vertrieben zu werden, das ist etwas für jeden Menschen etwas sehr Schweres. Als Rasulullah s.a.w. aus Mekka ging, Mekka verließ, als er auswanderte nach Medina, sagte er, O Mekka, ich weiß, du bist der liebste Ort zu Allah und wären deine Bewohner nicht, die mich vertrieben, ich hätte dich nicht verlassen. Subhanallah. Das Hadith erscheint in der Tafsir von Jaza'iri. Und wenn man die Geschichte von Bani Israel nochmal betrachtet, sie wurden aus ihren Häusern vertrieben, ihre Kinder wurden versklavt und wie gesagt, die Tora wurde vernichtet, ihre Synagogen, der heilige Tempel wurde vernichtet und unter anderem wurde auch die Bundeslade, über die wir gleich auch noch sprechen werden, wurde ihnen entrissen. Also es war so schlimm, dass der heilige Tempel, der zur Zeit von Suleiman a.s. aufgebaut worden war, wurde vernichtet. Ihr müsst euch vorstellen, jetzt, wie schlimm es für die Muslime wäre, wenn der Kaaba was angetan werden würde. Das wäre das Schlimmste, was den Muslimen passieren kann, dass die Kaaba vernichtet wird. Genauso war es für damals, für die damaligen Muslime, weil ihr Heiligtum oder heilige Stätte war, der heilige Tempel, den Suleiman a.s. aufgebaut hatte. Und der wurde vernichtet durch die Hand des Feindes. Also, wie schlimm muss dann der Zustand von diesem Volk gewesen sein? Wer überlegt selber, wenn Allah dies alles zugelassen hat und auch die Bundeslade, das ist eine hölzerne Truhe oder eine Truhe oder eine Box, würden wir sagen, in der gewisse Dinge lagen, das werden wir gleich besprechen, auch die wurde ihnen entrissen. Stellt euch vor, dass auf der ganzen Welt Koran-Bücher und Koran-Kopien und Allah bewahre uns, verbrannt werden würden und nur noch die paar Menschen übrig bleiben würden, die den Koran auswendig kennen. Was für eine große Prüfung wäre das für die Umma. Und bevor es soweit kommt, muss jeder von uns reumütig zu Allah zurückkehren und Allah bewahre uns vor ähnlichen Prüfungen, die die denen ergangen sind, die vor uns waren. Und Allah möge uns auch vor dem schlechten Zustand bewahren, in dem die sich befanden, die vor uns waren, und dass wir ihnen nicht nachahmen in diesen schlechten Sachen. Rasulullah s.a.w. sagte auch, dass wünscht euch nicht das Treffen mit dem Feind und bittet Allah um Afia. Afia heißt so wie Wohlergehen, dass alles okay läuft. Also wünscht euch nicht das Treffen mit dem Feind. Man soll nicht darum bitten, weil wer weiß, nachher bittest du darum und willst es unbedingt und wenn es dann soweit ist, dann hältst du es nicht aus, hast Angst oder kriegst Panik und fliehst vor diesem Treffen. Also wünscht euch nicht das Treffen mit dem Feind, bittet Allah um Wohlergehen. Wenn ihr ihn aber trefft, dann seid standhaft. Also wenn es passiert, dann ist Standhaftigkeit wajib, ist ein Muss, ist sogar eine große Sünde, vor dem Schlachtfeld zurückzulaufen oder den Rücken zu kehren, für die Männer natürlich. Und Allah subhanahu wa ta'ala beschreibt hier also, wie der Prophet schon befürchtet hatte, das mag sein oder kann es sein, dass ihr dann nicht kämpft, wenn es euch vorgeschrieben wird. Und sie sagt, nein, nein, warum sollten wir nicht kämpfen? Aber dann, فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا. Und als dann ihnen der Kampf vorgeschrieben worden war, kehrten sie ab, إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ, außer einige wenige von ihnen. Also nur ein paar hielten dann ihr Versprechen durch, hielten Stand, führten ihr den Kampf durch und der Rest wandte sich ab. Und hier wird also nochmal den Vergleich zu den Gefährten des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, ihnen wird hier nochmal gesagt, dass solange ihr in Mekka wart, wolltet ihr den Kampf. Und als ihr dann in Medina gelangtet, wurde es Pflicht gemacht. Und jetzt seht ihr den Ernst der Lage. Und jetzt seid nicht wie Bani Israel. Folgt nicht dem Beispiel von Bani Israel. In einem Sahih heißt es so ungefähr, dass ihr werdet denen, die vor euch waren, also Bani Israel zum Beispiel, folgen, Schritt für Schritt und Handbreite um Handbreite, so ungefähr, Allahu alam, bis dass einer von ihnen etwas Unerhörtes macht, gibt es jemanden von meiner Umma, der das Gleiche nachahmen wird. Ja, das Hadith habe ich jetzt nicht genau zitiert, aber so ungefähr heißt es in einem Sahih Hadith. Wallahu alimum. Wallahu alimum bil zalimin. Und Allah weiß über die Ungerechten Bescheid. Also all die, die sich damals und heute und sei es zu irgendeiner Situation oder Zeitpunkt von Allahs Befehl abwenden, Allahs Gehorsam sein lassen und den Ungehorsam, den Weg des Ungehorsams eingehen, Allah kennt jeden Einzelnen der Ungerechten. Allah wird jeden Einzelnen dann auch dementsprechend richten und Allah möge uns bewahren, dazu zu gehen. Dhulm hatten wir auch schon mal gesagt. Die Definition von Dhulm ist ja, wir sagen immer Ungerechtigkeit, aber das ist eigentlich sehr enge Übersetzung. Die gibt nicht das ganze Verständnis des Wortes wieder. Dhulm ist im Islam definiert als wad'u shay'i fi ghayri mahallihi. Etwas zu legen an einen Platz, der nicht seiner ist. Hier zum Beispiel Dhulm mit einem Glas wäre es, es am äußersten Rand des Tisches hinzustellen. Hier so, dass ein Windhauch kommt und das Glas umfällt und kaputt geht. Zum Beispiel. Also an einem Platz, wo es nicht hingehört. Genauso Dhulm mit Allah, subhanahu wa ta'ala, wäre, ihn auf die gleiche Stufe wie einen Götzen zu stellen. Und deswegen sagt man ja, wahrlich, Schirk ist Dhulm und Azim, ist der ein gewaltiger Dhulm, ist eine gewaltige Ungerechtigkeit, Allah etwas beizugesellen. Genauso auch wir, wenn uns eine Pflicht getan wird, gegeben wird, eine Pflicht aufgetragen wird, dann behandeln wir sie so, als ob wir sie gar nicht kennen würden, als ob wir mit dieser Pflicht nichts zu tun hätten. Und vorher haben wir sie noch lauthals verlangt. Ja, wenn wir jetzt mal ein Alltagsbeispiel mal, ach, hier ist es so unaufgeräumt in der Moschee und ich gehe gar nicht mehr gerne in die Moschee, was da immer so unsauber ist. Und wenn dir dann die Aufgabe gegeben wird, okay, halt du doch die Moschee bitte sauber, dann wissen wir, wie jeder von uns damit umgeht. Wer von uns ist schon bereit, die Moschee so zu reinzuhalten, wie er das eigene Haus reinhalten würde. Also, große Rede und keine Taten dahinter, so soll der muslimische, islamische Charakter nicht sein. Und das sehen wir an dem Beispiel von diesen Mala min Bani Israel. بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. Der Prophet von Bani Israel sagte ihnen dann, dass okay, Allah hat für euch einen König erwählt, und zwar soll es Talut sein. Sein Name ist Talut. Talut ist ein hebräisches Wort, wallahu alim. Im Arabischen würde dieses Wort von Tul kommen, und es wird über diesen Talut auch berichtet. Tul heißt Länge, Größe, dass er sehr groß und sehr kräftig war. Und er war aus dem Stamme Benjamin, wallahu alim. Und Allah wählte ihn also aus. Allah subhanahu wa ta'ala benutzt, werden wir gleich sehen, das Wort Istafahu. Er hat ihn auserwählt. Und Istafa kommt von einem Wort, Safiya kommt von derselben Wortwurzel, das so viel heißt wie Reinheit oder Reinsein. Und Istafa heißt, jemanden wegen seiner Reinheit auswählen. Und Allah hat also diesen Mann auserwählt. Sie hatten ja gebeten, wir wollen einen König. Und okay, Allah hat jetzt für euch einen König gewählt, es soll Talut sein. Und der Prophet informierte also Bani Israel, dass, okay, euer König ist Talut. Doch anstatt zu hören und zu gehorchen, ja, wie würde ein Gläubiger jetzt reagieren? Er hatte ja schon um etwas gebeten, das war ja schon mehr als genug. Aber jetzt, okay, wird seine Bitte auch schon noch erfüllt. Und jetzt sollte er wirklich sagen, okay, Alhamdulillah, Sami'na wa Ata'na, wir hören und wir gehorchen. Was ist jetzt zu tun? Was ist unsere Aufgabe? Aber nein, Bani Israel, diese Menschen aus Bani Israel, deren Zustand wir ja schon vorher besprochen hatten, sie sagten, قالوا أن يكون له الملك. Sie sprachen, wie soll für ihn die Herrschaft sein? علينا, über uns. وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ, und wir sind doch berechtigter, wir haben mehr Recht auf die Herrschaft, minhu, als er. وَلَمْ يُؤْتَ السَّعَةَ مِنَ الْمَالِ, und wie argumentierten sie? Also warum waren sie berechtigter auf die Herrschaft als dieser Talut? Denn وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ Ihm wurde doch nicht reichlich oder weitreichende Besitz gegeben. Der ist doch gar nicht reich. Weil er nicht reich ist und wir sind reich, deswegen steht es uns mehr zu, die Herrschaft zu haben. Wir haben um einen König gebeten, weil wir erwartet haben, dass aus unseren Reihen ein König gewählt wird. Mit dieser Wahl sind wir nicht zufrieden. Er hat doch gar kein Geld. Qala, der Prophet antwortete, إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ Allah hat ihn über euch erwählt. وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ Und Allah hat ihn ein Übermaß gegeben an Wissen und an Körpergestalt. Also, er hat zwei Qualitäten, die ihn dazu befähigen, euer König zu sein, die ihm diese Qualitäten vermitteln, die er braucht, um euch zu regieren, um euch anzuführen. Das Argument, das ihr bringt, dass er nicht vermögend ist, das ist kein Argument. Allah hat ihn auserwählt und ihr müsst mit der Auswahl von Allah zufrieden sein. Wallahu yu'ti mulkahu man yasha und Allah gibt seine Herrschaft, wem er will. Wallahu samiun alim und Allah ist doch allumfassend. Wasiun alim, allumfassend und allwissend. Wie könnt ihr mit eurem begrenzten Wissen Allahs Wahl kritisieren? Und das allein zeigt schon, in welchem übermütigen, rebellischen Zustand sich Bani Israel zu dieser Zeit befand. In Ibn Kathir heißt es, dass Talut nicht aus dem Stamm war, aus dem gewöhnlicherweise die Könige Bani Israels stammten. Und das war der Stamm Yehuda. Und sie hatten nicht erwartet, dass aus einem anderen, niederen Stamm ihr König kommen würde und der dann auch noch nicht mal Geld und, wie sagt man, weltliche Macht haben würde. Und das ist auch ein Zeichen von einem Volk, das dem Untergang entgegengeht, religiös, spirituell und jeder anderen Hinsicht gemeint, dass sie anstatt auf innere Qualitäten zu achten, auf religiöse, fromme, imanmäßige Qualitäten zu achten, worauf achten sie? وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ Der hat kein Geld. Der hat keine weltliche Mittel. Der hat keine Pracht, die um ihn gibt. Ja, genau wie wir heute. Wir wollen großes Auto, großes Haus, äußerliche Dinge sehen, damit wir den Erfolg oder den Wert eines Menschen wirklich anerkennen können. Und innere Werte, die nicht von äußeren Werten, äußeren Glanz und äußerer Pracht bestätigt werden, sind für uns nicht viel wert. Und dieser ganze Einwand hört sich also sehr danach an, als ob sie selbst erwählt werden wollten oder wenigstens einer aus ihrer Reihe. Und es zeigt also nochmal ihre Engstirnigkeit, dass sie alle Qualitäten vergessen, wegen oberflächlichen materiellen Merkmalen, die dieser Talut halt anscheinend nicht hatte. Und das ist ein Zeichen von moralischem Verfall eines Volkes, das nur noch oberflächlich, materialistisch orientiert denkt. Und Allah sagt also, das ist Allahs Wahl. Allah hat ihn aufgrund seiner Reinheit erwählt. Er erfüllt zwei Qualitäten. Kraft, Jism, also er wurde an Körpergestalt aufs Beste, er wurde ihm gegeben. Er hat Kraft, also er wollte ja das Volk in den Krieg führen und dementsprechend wurde ihm auch Körperstatur gegeben. Und, was auch sehr wichtig ist, Wissen. Er hat Wissen. Und hier ist bestimmt natürlich auch Wissen, was die Kriegskunst und Kriegsfertigkeit angeht und auch Wissen über Allah subhanahu wa ta'ala. Und das sind beides Führerqualitäten. Und das zeigt uns auch nochmal, dass der Islam nicht das Bild eines Gläubigen zeichnet, der schwächlich, abhängig, kränklich und von anderen Menschen abhängig ist. Ja, wenn wir heute in die islamische Welt blicken, dann wenn jemand fromm wird, dann muss er direkt auch ärmlich sein und schwächlich sein. Er darf nicht, einen gesunden Eindruck machen. Ja, dieses Denken ist weit verbreitet, weil er ja jetzt mit dieser Welt nichts mehr zu tun hat. Der ist ja jetzt fromm geworden. Ja, deswegen ist er dann auch nur noch, alte, verbrauchte Sachen. Er hat keinen Anspruch mehr auf gute, gesunde Nahrung, weil die Welt ist ja ganz und gar verflucht. Und dieses Denken ist weit verbreitet und hat natürlich mit Unwissenheit zu tun. Über Umar radiallahu anhu wird gesagt, als Aisha radiallahu anha, sie sah mal jemanden, der schwächlich ging, also so ein bisschen schwach in seiner Gangart, und sie fragte, was hat der, also warum geht der so? Und man erzählte ihr, er liest viel Koran. Und sie sagte, Umar radiallahu anha war Sayyidul Quran, er war der Führer, der Herr der Leser. Und wenn er ging, ging er mit Kraft, und wenn er schlug, schlug er mit Kraft. Also dieses Bild von Schwächlichkeit und Iman hat nichts miteinander zu tun. In einem Hadith heißt auch von Muslim, dass al-mu'min al-qawiyu khayru min al-mu'min al-da'if, der Gläubige, der stark ist, kräftig ist, ist besser als der Mu'min, der schwach ist. Aber fi kullihim khayr, in beiden ist khayr. Also beides ist okay, aber man soll jetzt nicht anstreben, extra schwächlich, ärmlich, abhängig zu erscheinen, wie wir auch den Propheten sallallahu alaihi wasallam an seinem Beispiel nicht erkennen können. Er machte immer einen, man sagt über ihn, er ging so, als ob er einen Berg runterkommen würde, also mit festem Schritt. Der Rasulullah sallallahu alaihi wasallam machte ja auch Dua, bevor Umar radiallahu anh geleitet wurde, dass ja Allah leite Umar bin al-Khattab oder Umar bin Hisham. Und das waren beides Leute, die starke Persönlichkeiten waren, die etwas zu sagen hatten in ihrem Volk. Und darum machte er Dua, Allah bitte leite die, denn wenn starke Leute zum Islam kommen, werden sie auch dem Islam Stärke mitgeben. In einem Hadith aus Muslim, Sahih Muslim heißt es, das ist jetzt nur ein Teil dieses Hadithes, dass Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagte, die Menschen sind wie Erz, Gold und Silber oder Silbererz. Die Besten unter ihnen in der Dschahiliyyah, in der Zeit der Unwissenheit, sind auch die Besten unter ihnen im Islam, wenn sie, Faqahu, wenn sie den Dien, die Religion begreifen. Also solange diese Bedingung erfüllt ist, Verständnis von der Religion, ist dann auch die guten Qualitäten, die Stärke, Wissen oder was auch immer, Ausbildung oder welche Qualität auch immer, die man in der Dschahiliyyah hatte und dann man zum Islam kommt, die ist dann auch gut im Islam, die wird dich auch besser als andere machen im Islam, die nicht diese Qualitäten haben, solange aber beide Fiqh, Verständnis von der Religion haben. Wallahu wasi'un alim und Allah ist allumfassend und allwissend. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. Und der Prophet oder ihr Prophet sagte zu ihnen, das Zeichen seiner Herrschaft ist, dass die Bundeslade zu euch kommen wird. In ihr ist innere Ruhe von eurem Herrn und ein Rest von dem, was die Sippe Musas und die Sippe Haruns hinterließen, getragen von Engeln. Darin soll wahrlich ein Zeichen für euch sein, wenn ihr gläubig seid. Also Allah subhanahu wa ta'ala gab ihnen dann also ein Zeichen, damit sie wirklich merkten, okay, das ist jetzt echt von Allah auserwählter König für uns, dieser Talut. Und zwar das Zeichen, der Prophet informiert Bani Israel, das Zeichen für die Herrschaft, also dass das Talut wirklich von Allah auserwählt wurde, für, als über euch zu herrschen. Allah wird ein Zeichen dafür geben, und zwar wird die Bundeslade zu euch zurückkommen. Diese Bundeslade war eigentlich eine Truhe, eine hölzerne Kiste oder eine Kiste, in der Teile von der Tafel, die Musa a.s. gegeben wurde, noch aufbewahrt waren. Also die Reste von dem, was von der Zeit Musa a.s. Übrig war. Man sagt auch, der Stock von Musa a.s. war dort drin. Und auch einige andere Dinge. In Ibn Kathir heißt es auch, ein Stück von der Tafel, der Stock von Musa a.s. In einem anderen Tafsir heißt es auch, ein wenig von diesem Mann. Diese Nahrung, die der Bani Israel in der Wüste gegeben wurde, in der Zeit von Musa a.s., davon war auch einiges in dieser Box oder Truhe drin. Und das zeigt uns auch nochmal, dass diese Dinge, die von Propheten abstammen, dass die einen gewissen Tabarruk, einen gewissen Segen in sich innehaben. Weil Allah subhanahu wa ta'ala sagt ja auch dann, dass darin ist Sakina für euch. Also Ruhe, innere Ruhe, das gibt eurem Herzen Ruhe. Das gibt euch... das macht eure Herzen sicher, dass wirklich, das ist von unserem Herrn. Und das sind Reste oder von dem, was aufbewahrt ist, von euren Propheten. Genau wie wir uns fühlen, wenn wir den Stein bei der Kaaba sehen oder die Fußabdrücke von Ibrahim a.s., dann diese Ruhe, die wir empfinden und diese Teil von einer großen Geschichte zu sein und das direkt selber sehen zu dürfen, all das ohne natürlich diesen Dingen übermäßige, wie sagt man, Wunder zuzusprechen. Also, wenn Talut zu eurem Führer ernannt wird, dann wird die Bundeslade zu euch zurückkommen. Wir hatten ja gesagt, dass es eine Zeit gab bei Bani Israel, wo diese Bundeslade ihnen durch die Hand des Feindes entrissen worden war. Und diese Bundeslade wird euch also zurückgebracht, wie sie wird durch Engel getragen werden. Ibn Abbas radiallahu anh sagt, die Engel trugen diese Bundeslade und stellten sie vor Talut hin, wobei die Menschen dies sahen. So ergaben sie sich Talut und nahmen ihn als König dann an. Und so zeigte Allah also ein offenbares Zeichen durch Kommen von Engeln und durch das völlig unerwartete und völlig unwahrscheinliche Zurückkommen der Bundeslade, die sie schon für verloren glaubten, dass ja, dieser Mann, dieser Talut ist wirklich für uns als Führer auserwählt von Allah subhanahu wa ta'ala. Und wir sehen also hier, dass Allah den Menschen, die bereit sind, auf Allahs Weg zu kämpfen, auch Hilfe durch Engel bringt. Auch eine große Lehre. Wenn ihr euch erinnert, bei Badr hat Allah subhanahu wa ta'ala auch den Muslimen durch die Heerscharen von Engeln geholfen, diese Schlacht zu gewinnen. Und so war es also auch schon früher in den früheren Völkern, dass Allah durch Engel Zeichen sandte, Hilfe brachte, Beweise gab, damit die Menschen auf dem rechten Weg weitermachten oder auf den rechten Weg kamen. Und schließlich war halt Bani Israel dann bereit, unter Talut zu kämpfen. فَلَمَّا فَصَلَ und inna fi dhalika la ayatan lakum in kuntum mu'minin, und wahrlich darin, in diesem Kommen der Bundeslade und dass die Engel das bringen und vor Talut hinstellen, darin sind alles Zeichen für euch, wenn ihr denn Gläubige seid. Also wenn der Glaube gar nicht da ist, wenn gar kein Iman da ist, dann werden auch euch diese Wunder nicht genügen. Wie wir auch bei den Mushrikin im Koran lesen, die Mushrikin verlangten von Rasulullah s.a.w., dass du sollst eine Quelle für uns hervorsprießen lassen und du sollst das machen und das machen und das machen und wir werden dir nicht glauben, bis dass du das und das und das und das machst. Also mit anderen Worten, egal was du eigentlich machst, wir werden dir trotzdem nicht glauben. Denn da, wo kein Wille ist, ist auch kein Weg. فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ. Als sie dann endlich bereit waren, Talut erstmal zu akzeptieren und dann auch mit ihm auszuziehen und unter ihm zu kämpfen, was sagte Talut zu ihnen? Und als nun Talut mit den Herrscharen aufgebrochen war, sagte er, Allah wird euch mit einem Fluss prüfen. Wer davon trinkt, gehört nicht zu mir. Und wer nicht davon kostet, der gehört zu mir, außer demjenigen, der nur eine Handvoll schöpft. Also die Prüfung war, sie waren unterwegs als eine Herrscher, sie zogen in den Krieg und auf diesem Weg kam es so, dass sie an einem Fluss vorbeikamen. Und Talut informierte sie schon von vornherein, dieser Fluss ist eine Prüfung für euch. Von Anfang an gesagt, auf Allahs Weg wird geprüft. Und in diesem Fall war diese Prüfung, dass sie von diesem Fluss nicht trinken durften, außer nur eine Handvoll zu schöpfen. Und das war natürlich, um nochmal, wenn der Mensch nicht Standhaftigkeit, Geduld beweisen kann, der kann auch nicht für die Religion arbeiten. Also wer nicht Opfer, Prüfungen erleiden, standhaft ertragen kann, der kann dann auch nicht für die Religion arbeiten, denn Arbeit für die Religion heißt ja, dass man standhaft Dinge ertragen muss, weitermachen muss, ohne vielleicht direkt Ergebnisse zu sehen, ohne Angst vor eventuellen Verlusten zu haben, nur der wird für die Religion auch arbeiten können. Also, wer von dem Fluss trinkt, falaysa minni, der ist dann raus aus der Armee, der ist nicht von mir. Der wird nicht mit weiterziehen, der wird nicht mit mir kämpfen. Außer, wer nur eine Handvoll schöpft. Ibn Abbas radiallahu anhu sagt, als sie dann zu diesem Fluss kamen, tranken 76.000 Männer und nur 4.000 blieben übrig. In einer anderen Überlieferung, die ist von Bukhari, die sagt, dass wir sprachen davon, dass bei Badr ein bisschen mehr als 310 Sahaba kämpften und dass das die gleiche Zahl war wie von denen, die mit Talut den Fluss überquerten. Also es tranken alle bis auf ein wenig mehr als 310 Leute, die dann standhaft waren und nicht von dem Fluss tranken, außer eine Handvoll. Fasharibu, so tranken sie also davon, sie hielten nicht stand dieser Prüfung. Fasharibu minhu illa qalilan minhum, falamma jawazahu huwa walladina amanu ma'ah, qalu la taqata lana al-yawma bijaluta wa junudih. Also, sie tranken davon, außer einige wenige von ihnen. Und diese einige wenige, wie wir schon sagten, sie waren auch ungefähr so viele, ein wenig mehr als 310, genauso viele wie auch bei Badr bei der Schlacht von Badr auf der Seite der Gläubigen für den Islam kämpften. Ibn Abbas sagt auch, dass diejenigen, die eine Handvoll nahmen, also nur eine Handvoll schöpften und davon tranken, die hatten ihren Durst gestillt. Wer eine richtig getrunken hatte, der hat auch seinen Durst nicht gestillt. Subhanallah. Und als sie dann den Fluss überqueren sollten, was sagten dann diejenigen, die die Prüfung nicht bestanden hatten, die sich voll getrunken hatten? Sie sagten, heute haben wir keine Kraft gegen Jalut. Goliath, können wir auch sagen, heute haben wir keine Kraft gegen Goliath und seine Heerscharen, gegen den Feind, mit anderen Worten. Und das zeigte also schon, dass sie die Prüfung im Vornherein schon nicht geschafft hatten. Sie konnten ja noch nicht mal ihrem Durst widerstehen. Wie sollten sie dann diese Angst vor dem Feind ertragen? Sie sagten dann, nein, wir schaffen das nicht, wir haben keine Kraft, wir werden nicht mitkommen, nicht mitkämpfen. Und dagegen, die wenigen Auserwählten von Allah, die diese Prüfung überstanden hatten, die nur eine Handvoll geschöpft hatten und dadurch ihren Iman und ihre Standhaftigkeit bewiesen hatten, قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُوا اللَّهِ, diejenigen, die meinten, und wir hatten ja schon mal gesagt, يَظُنُّ kann meinen heißen und aber auch fest überzeugt sein. Also diejenigen, die fest überzeugt davon waren, dass sie ihren Herrn Begegnete waren, also dass sie ihren Herrn bald treffen würden, dass sie zurückkehren würden zu Allah, die sagten, und so spricht nur einer, der weiß, dass er irgendwann vor Allah stehen wird, كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةٍ قَثِيرَةٍ بِإِذْنِ اللَّهِ, wie oft oder wie viele Scharen, die gering waren, haben schon Scharen, die groß und viele waren, besiegt mit der Erlaubnis von Allah. Also, was der eigentliche Sieg ausmacht, ist die Erlaubnis und Hilfe von Allah und nicht wie groß oder wie wenig oder wie viele man auf seiner Seite hat, wie viel man an Kraft hat, sondern das eigentliche ist die Standhaftigkeit und die Erlaubnis von Allah. Wenn die da ist, dann kann auch eine kleine Gruppe gegen eine große mit Leichtigkeit siegen. Und so kann natürlich nur jemand sprechen, der fest davon überzeugt ist, dass Allahs Hilfe auf seiner Seite stehen wird. Jetzt sehen wir nochmal die Entwicklung. Erst erkannte Bani Israel seine eigene Lage. Wir wurden aus unseren Häusern vertrieben, unsere Kinder werden versklavt, wir wollen einen König, wir wollen kämpfen. Dann wurde ihnen ein König gegeben und dann wurde ihr Ego ein Problem. Das was? Warum soll er über uns herrschen und der hat doch gar kein Geld? Dann nächste Prüfung, okay, wir nehmen ihn als König an, Allah hat extra sogar ein Zeichen geschickt, die Bundeslade ist zurückgekommen, man geht also los, man zieht endlich in den Krieg, aber dann nächste Prüfung. Eine Mehr von Unerlaubten ist vor dir und du sollst trotzdem standhaft bleiben, du sollst trotzdem Geduld beweisen, ja, dich zurückhalten. Das haben dann wieder einige nicht bestanden und jetzt waren also wirklich nur noch die übrig, die dann den Sieg, die Änderung der Lage von Bani Israel herbeibrachten. Das Ganze zeigt uns also, dass Allah keine Masse von Menschen will, keine Menschenmassen möchte, die egal wie viel Iman sie mitbringen, Hauptsache auf Allahs Weg einfach so daherwandern, sondern was Allah sehen möchte, was Allah wirklich an uns sehen will, ist die Qualität. Die Qualität, die Standhaftigkeit, den Iman und dann können auch wenige, fi'atin qalilatin, kleine Gruppen auch eine große Umwendung, einen großen Sieg herbeibringen. Genau wie es auch bei Badr war, wo 310 und ein paar mehr Sahaba gegen eine dreifache Übermacht der Feinde des Islam den Sieg herbeibrachten. Allah half ihnen mit Engeln und mit seiner Unterstützung. Und dieser Tag wird Yawm al-Furqan genannt, der Tag der Unterscheidung. Davor und danach war ein absoluter Unterschied für den Zustand der Muslime. Danach hat sich für die Muslime alles geändert. Auf einmal waren sie eine Macht, die von den umgebenden Menschen ernst genommen wurde. Die hatten auf einmal sie waren auf einmal etabliert als Religion. Sie waren jetzt jemand, der sich verteidigen konnte, der etwas zu sagen hatte. Also Geduld, Standhaftigkeit ist nötig in jeder Hinsicht, selbst wenn man schon auf dem Wege Allahs voranschreitet. Also man soll nicht sagen, ich bin doch schon auf dem Weg von Allah, warum soll ich denn jetzt noch geprüft werden? Ich tue ja schon was Gutes. Nein, gerade dort wird es sogar vielleicht noch mehr Prüfungen geben, denn nur die Standhaften werden vorankommen, nur die Standhaften will Allah ganz vorne in den ersten Reihen sehen, die nämlich die Arbeit von Allah tun dürfen und nicht tun müssen. Das sind die Auserwählten von Allah, die die Arbeit von Allah verrichten dürfen. Die werden von Allah unermesslich belohnt und ausgezeichnet. Und da kann nicht jeder einfach aus der Masse mitrennen, mitgehen und sich dieser Auszeichnung bedienen. Bi-idhnillah, wallahu ma'as-sabirin, und Allah ist mit den Standhaften, mit den Geduldigen. Also, Erlaubnis von Allah und Sabr, das macht den Sieg, das macht den Erfolg aus und nicht die Masse oder die Kraft oder irgendetwas anderes, was wir für die Entscheidung halten. Und diese wenigen, die mit der Erlaubnis von Allah und mit Standhaftigkeit siegten, das waren also die, die die Prüfung überwunden hatten, die, und das ist ja mit allen wertvollen Dingen so. Alles, was wertvoll ist und nützlich und gut ist und von allen Menschen sehr begehrt wird, ist immer auch selten. Genau wie diese paar Leute, die übrig geblieben waren, die nicht von dem Fluss getrunken hatten oder nur ein wenig von dem Fluss getrunken hatten. Genauso, wir können auch sagen, guck mal, das waren so wenige, warum sind die Schlechten immer so viel? Ja, das ist mit allen wertvollen Dingen so. Gold wächst nicht an Bäumen. Ja, wenn Gold so wie Äpfel an Bäumen wachsen würde, dann wäre Gold nicht mehr wertvoll, sondern Gold wird tief in Felsen, tief in der Erde gefunden, in Splittern geborgen, dann erst erhitzt, dann erst also mehrmals verarbeitet, bis dass wir es überhaupt für uns benutzen können. Und gerade deswegen ist es auch so wertvoll. Der Dattelbaum, der wächst in 2 Jahren. 2 Jahre lang wächst er, bis man dann irgendwann die ersten Früchte ernten kann. Aber umso gesünder, umso nahrhafter, umso süßer sind seine Früchte. Und wir, die wir leider in einer Kultur von Fertiggerichte und Mikrowelle aufgewachsen sind, wir wollen dasselbe Prinzip schnell und einfach auch auf die Religion anwenden. Ja, wir wollen heute ein bisschen lernen und morgen wollen wir schon Bücher schreiben. Wir wollen heute die Absicht haben, einen islamischen Staat zu errichten und morgen soll bitte auch dieser islamische Staat schon existieren. Aber so waren die Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wasallam nicht. Sie wussten, dass die Opfer vielleicht lange gegeben werden müssen, bis dass man überhaupt vielleicht im eigenen Leben noch von diesem Opfer noch Früchte ernten darf. Wenn überhaupt. Ansonsten werden die Früchte im Jenseits geerntet. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. Und als sie gegen Jalut oder Goliath und seine Herrscharen auf dem Plan erschienen, also auf dem Schlachtfeld erschienen, als sie sahen, oh Gott, da sind unsere Feinde, wir werden jetzt gleich anfangen zu kämpfen. Als es also losging, was machten sie dann? Sagten sie, diese einigen wenigen, die die Prüfung überstanden hatten, sagten sie, unser Herr, überschütte uns mit Standhaftigkeit, festige unseren Schritt, unsere Füße und verhilf uns zum Sieg über das ungläubige Volk. Also immer noch ließen sie nicht ab, Dua zu machen, obwohl sie ja schon bewiesen hatten, dass sie Sabr hatten. Trotzdem nochmal Dua, Rabbana afrigh alayna sabran, überschütte uns mit Geduld, mit Standhaftigkeit und festige unsere Schritt, unsere Füße und hilf uns gegenüber dem Volk der Glaubensverweigerer. Also, obwohl ja schon klar war, dass sie wirklich selber standhaft waren, sie hatten ja immerhin eine lange Reise hinter sich, waren richtig durstig und haben trotzdem nicht getrunken und hatten ja gesehen, dass all die anderen diese Prüfung nicht durchgehalten hatten. Nichtsdestotrotz sind sie nicht zu stolz, Allah zu bitten, nochmal zu bitten und auch, was für eine schöne Art zu bitten, überschütte uns mit Standhaftigkeit. Ja, wir brauchen das. Ohne deine Hilfe, ohne deine Unterstützung werden wir trotzdem eine Niederlage erlangen. فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ, und so schlugen sie sie mit der Erlaubnis Allahs. Wieder die Erlaubnis Allahs. Dua, Standhaftigkeit ist alles gut und schön, aber wenn die Erlaubnis Allahs nicht da ist, dann kommt es niemals zum Erfolg. Und es kam in diesem Fall also zum Erfolg, obwohl das so wenige waren, obwohl auch, jetzt überlegt man auch, wenn man zu 20.000 vielleicht jetzt, ich weiß nicht, wie viel das waren, in dieser einen Überlieferung heißt ja 70.000, sagen wir mal zu 10.000 auszieht, und dann nur noch 300 und ein paar mehr übrig bleiben, was das auch für die Motivation ausmachen muss. Jetzt überlegt mal, ihr fangt einen Unterricht an mit 50 Leuten und am Ende bleiben 10 übrig. Ich glaube, nur wenige würden weitermachen. Ja, dann würden wir, guck mal, da sind sowieso alle schon weg, wir sitzen da nur noch zu 10. Ja, und komm, lass uns auch nicht mehr hingehen. Ja, wir sind beeindruckt immer von Masse. Wir gehen dorthin, wo die Masse hingeht. Aber ein wahrer Gläubiger guckt nicht darauf, sondern er guckt da, wo die Wahrheit liegt, wo die Qualität zu finden ist, wo Iman zu finden ist, auch wenn das viele Opfer und Entbehrungen bedeutet. Diese 310 und ein paar mehr hielten durch, machten Dua und fahasamuhum bi idnillah wa qatala Dawud Jaluta, und Dawud a.s. tötete Jalut. Also der Führer der gegnerischen Armee vom Feind wurde durch die Hand von Dawud getötet. Und Dawud a.s., der ja später Prophet wurde, den wir als Propheten kennen, war zu dieser Zeit ein normaler Soldat in der Armee von Talut. Also in der Armee von Talut war er noch ein normaler Soldat und er bewies also schon seinen Mut und seine Besonderheit, indem er den Führer der gegnerischen Armee tötete und somit natürlich zum Sieg enorm beihalf. Also mit anderen Worten, er war auch einer von denen, die hier als Sabirin, als Standhafte beschrieben werden. Er war einer von den wenigen, die diese Prüfung mit dem Fluss und diese lange Reise und das Verlassen von so vielen der Armee standhaft aushielt und dann auch noch so mutig war und so gut vorbereitet war, weil natürlich so ein guter Soldat wird man auch nicht auf einmal, nie was damit zu tun gehabt und auf einmal tötest du so einen Riesenanführer von der gegnerischen Armee. Er hatte sich wahrscheinlich auch schon lange vorbereitet. Und das bedeutet auch tägliche Übungen, tägliche Entbehrungen. Wer trainiert schon gerne? Also sei es in jedem Feld. Also ein Musiker muss trainieren, ein Soldat muss trainieren, ein Alim, ein Gelehrter muss auch lernen jeden Tag. Also alles, was Erfolg bringt, hat eine lange Geschichte hinter sich. Es gibt wenige, wenige Menschen, die aufwachen und auf einmal eine Fähigkeit völlig beherrschen. Und wir sind auch leider in dieser Schnell- und Einfach-Kultur, möchten wir auch in dieser Hinsicht auch immer schnell und einfach alles haben, dass wir wollen nicht jahrelang irgendetwas uns aneignen oder täglich Zeit opfern, um irgendetwas zu üben oder zu trainieren. Nein, wir wollen schnelle Ergebnisse sehen. Ja, wir wollen mit Schminke erreichen, dass wir schön aussehen und nicht durch innerliche Reinigung und seelische Reinheit ein reines Wesen herbeibringen. Ja, und genauso, also Dawud a.s., er gehörte also zu diesen einigen wenigen, die standhaft gewesen waren, die auch so gut vorbereitet waren und so mutig waren, dass er also diesen Jalut, diesen Gegner, den Feind Allahs, tötete. Und wie belohnte ihn Allah subhanahu wa ta'ala, وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةِ, und Allah gab ihm dann, diesem Dawud a.s., die Herrschaft, er wurde später König, nach dem Tod von Shamuel und nach dem Tod von Talut wurde er dann König, wal-Hikma, und auch die Weisheit, und mit der Weisheit ist hier das Prophetentum gemeint. Also Dawud a.s. wurde später Prophet und auch König seines Volkes, von Bani Israel. Wa'allamahu mimma yasha, und Allah lehrte Dawud von dem, was er wollte. Also Allah lehrte Dawud a.s., also er machte ihn nicht nur zum Propheten und machte ihn nicht nur zum König, sondern er gab ihm auch noch besondere Wissen, das besonders Dawud a.s. besonders machte, wie zum Beispiel, dass er die Sprache der Vögel konnte. Das lesen wir im Koran. Sein Dhikr war besonders auszeichnend schön. Also so schön, dass sogar die Tiere innehielten und ihm zuhörten, wenn er Allahs Lobpreisung, wenn er Allah lobpreiste. Oder genauso auch Armeekleider herzustellen aus Eisen, ist auch etwas, was Dawud a.s. im Besonderen gelehrt wurde. Davor gab es das in dieser Form nicht, sondern das ist eine besondere Sache, die Dawud a.s. gelehrt wurde, mimma yasha, von dem, was Allah will. Und das zeigt uns auch, also nicht nur religiöses Wissen, also nicht nur prophetisches Wissen wurde ihm gegeben, sondern auch, wir können sagen, Dunya-Wissen. Also Armeekleidung herzustellen ist jetzt nicht unbedingt etwas, was mit dem Jenseits zu tun hat, aber Allah hat es ihm gelehrt. Warum? Weil man es einsetzen kann, um ein gutes Jenseits zu verdienen. Also auch Dunya-Wissen ist an sich gut, wenn es mit einer guten Absicht verbunden ist. وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ. Und würde Allah nicht, und wenn Allah die einen Menschen durch die anderen nicht zurückweisen würde, geriete die Erde wahrlich ins Verderben. Aber Allah ist voll Huld gegen die Weltbewohner. Also, wenn nicht die einen Menschen durch die anderen abgehalten werden würde, dann würden, wie Jusaidi sagt, dann würden die, die Ahle Shirk sind, also die Götzenanbeter sind, die Allah etwas beigesellen, diejenigen, die Ahle Tawhid sind, die Allah alleine anbeten, überkommen und die Ahle Kufr über die Ahle Iman, und somit würde Fassad auf der Erde entstehen. Und das zeigt uns also auch eine Weisheit vom Dschihad oder vom Befehl des Dschihad oder Kampfes, dass man diejenigen, die Ahle Dhulm sind, die Ungerechtigkeit und Unordnung auf Erden und auch Kufr auf der Erde verbreiten, dass man die abhält, ihre Hände zurückhält, durch diejenigen, die Gerechtigkeit und Iman vertreten und damit das Leben auf dieser Welt ordnen und ja, diese Welt und Erde beleben. Und das zeigt uns auch ein Naturgesetz, also von Allah, dass keinem Volk wird es von Allah gewährt, ewig auf der Spitze oder an der Spitze zu verweilen. Ihr könnt die ganze Geschichte lesen. Griechen waren mal eine Weltmacht. Die Römer waren mal eine Weltmacht. Die Perser waren mal eine Weltmacht. Was ist heute Persien? Die Babylonier, das ist heute eine kleine Stadt, die keinen interessiert. Das war mal eine mitredende Weltmacht in ihrer Zeit. Die Ägypter hatten mal was zu sagen auf dieser Welt. Genauso auch heute gibt es natürlich Weltmächte, aber kein Volk wird ewig auf der Spitze bleiben. Denn es ist natürlich, wenn ein Volk die Spitze erreicht, dann kommt es zu Hochmut. Und dort, wo Hochmut ist, wächst auch die Tyrannei. Dort wächst auch die Tyrannei. Es werden andere Völker unterdrückt, ausgebeutet, die Arroganz wächst. Und wo so etwas erscheint, wird Allah ein anderes Volk schicken, das diesem Volk wieder den Untergang bringt. Und so war es durchgehend durch die ganze Geschichte. Kuffar untereinander haben sich den Untergang gebracht. Und auch Muslime haben den Kuffar den Untergang gebracht. Und somit Gerechtigkeit und Iman auf Erden etabliert. Aber was für ein alarmierendes Zeichen ist es dann, wenn wir heute sehen, dass, oder auch in der Geschichte des Islam jetzt, die letzten paar Jahrhunderte sehen, dass Allah subhanahu wa ta'ala den Feinden des Islam erlaubt, über die islamischen Nationen, muslimischen Nationen zu herrschen und sie auszubeuten. Also das zeugt von unserem schlechten Zustand, dass Allah das zulässt und uns in dieser Art und Weise prüft. Allah schickt also, wenn es einen Goliath gibt, der eine Riesenarmee hat, der anderen Schaden zufügt, dann schickt Allah einige andere Leute, die solchen Tyrannen ihre Schwäche zeigen. Aber wie wir gesehen haben, auch diese Leute, die den Untergang dieser Tyrannen bringen sollen, müssen geprüft werden. Da reicht es nicht nur einfach, dass die ja wollen, ja, wir wollen ja gut sein oder wir wollen den Tyrannen ein Ende setzen. Nein, es muss geprüft werden. Allah ändert nicht den Zustand eines Volkes, bis es seinen Zustand selbst ändert. Tilka ayatullahi natluha alayka bilhaq. Dies sind die Zeichen, die Verse Allahs. Wie verlesen sie dir? Mit der Wahrheit. Wa innaka laminal mursalin. Und wahrlich, du bist einer der Gesandten. Das alles entspricht also dem Wissen, das der Wahrheit entspringt. Und auch dem Wissen, das bei den jüdischen Gelehrten vorhanden war. Und Rasulullah hatte keinen Zugang zu diesem Wissen. Also, das ist wirklich Prophezeiung, das ist wirklich Offenbarung, die hier dir zukommt. Und du bist dann wirklich sicher einer der Gesandten. Das alles, diese ganzen Geschichten, die hier erwähnt wurden, sind ein Beweis dafür, dass der Gesandte Allahs wirklich ein Gesandter ist, denn er hatte ansonsten keinen Zugang zu all diesen Informationen. Es gab damals keine Büchereien, er war auch nicht ein belesener Mensch, es gab kein Internet, wo er hätte nachlesen können. Nein, das kommt alles zu dir als Offenbarung, wa innaka laminal mursalin, und wahrlich, du bist einer der Gesandten. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك